Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion. Heute ist wieder mal der Tag der Tage, wie jedes Jahr. Eigentlich so das, wo Imi, wenn es weihnachtet und die Leute immer sagen, guten Rutsch und lass uns einen Scheiß, am meisten drauf freue, weil ich, der Corby, bin zusammen mit Mike. Hi Mike.
Servus und hab ich dir.
Wieder mal vor unserer Letterbox. Liste, die wir heimlich jeweils und unwissend voneinander gepflegt haben, und zwar unsere Top 10. Und yeah. Mike, ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht, aber dieses Jahr glaube ich, habe ich eine ziemlich gute Liste getroffen.
Ich glaube auch, also für mich habe ich auch eine gute Liste getroffen. Ich weiß nicht, wie groß war deine Listen, also weil die meistens sind es ja mehr Filme, die man da so zur Auswahl hat. Bei mir sind es jetzt 14, die jetzt da in der im extremen engen Ranking sind.
Bei mir waren es 13.
Ah.
Wobei, ja, also die hinteren Plätze, die sind schon schwach. Also muss ich schon ganz ehrlich sagen, aber die haben mir alle Spaß gemacht, und wenn man was Spaß macht, dann landet das in dieser Liste.
Wie kann man dann sogar noch so Honorable Mentions machen, dass man sagt, ich sag meine 4, du sagst deine 3, weil es mich dann bei dir doch auch interessiert. Sowas interessiert mich immer. Listen, mit Listen und Tops und Flops-Listen bin ich immer, sowas freut mich immer, wenn ich sowas höre.
Ja, passt, das machen wir. Machen wir gleich. Vorher vielleicht noch eine kurze Ankündigung, beziehungsweise was heißt Ankündigung, es ist hiermit verkündet. Wer Bock von euch hat, auch mal bei Viva la Movilusion mitzumachen als Moderator oder noch besser Moderatorin, da wird mal ein bisschen frischen Wind reinkriegen, dann könnt ihr euch bei uns bewerben. Schreibt es uns einfach, egal wo, ihr habt es uns bestimmt irgendwo im Insta, auf Facebook, auf YouTube oder ja, ihr findet es uns schon. Schreibt ein bisschen was zu euch, erklärt, warum ihr glaubt, dass ihr Moderator werden könnt, und dann werden wir uns bei euch melden und freuen uns da vielleicht auf die ein oder andere nette Stimme.
Da bin ich gespannt.
Ja, ja, ja. Dann kann man jetzt unsere praktisch, wie hast es du genannt? Unrated?
Honorable Mentions. Aber jetzt sagst du zuerst einmal noch, wie heißt du bei Letterboxd, dass Leute das wissen?
Wombels, und zwar wie Wombel, ganz normal.
Ganz normal.
Und dann mit 2Z.
Ja, dass Leute das wissen. Und jetzt, wenn es das hört, macht ein Letterboxd-Account, schaut es rein, folgt uns und dort selber Listen führen, weil das Spaß macht. Listen sind immer gut.
Genau, dein Account ist TerrorVision, nur TerrorVision oder nur 84 dazu?
TerrorVision 84 ist das, genau.
Genau.
So heißt ich übrigens auch bei Instagram, da könntest du mal vorbeischauen.
Macht's das. Wenn's wollt. Macht's das, und dann werdet ihr nämlich aus dem Staunen nicht rauskommen, was der gute Mann alles in seinem Filmzimmer versteckt.
Ja, schaut's mir vorbei.
So, jetzt erzähl mal, was hast denn du an Filmen, da sagen wir aber jetzt nur kurz die Namen, oder?
Nur
die
kurz.
Die es nicht in die Liste geschafft haben.
Das ist bei mir Platz 14, Maxine.
Okay.
Ja, war ein cooler Film, aber ein bisschen was ist mir abgegangen. Dann Godzilla X Kong, The New Empire. An sich kein guter Film. Aber ich habe das Ding mit meinem Buben angeschaut, und der hat den so dermaßen gefeiert. Und das hat mich so dermaßen mitgerissen, dass ich mit dem Film so dermaßen viel Spaß gehabt habe. Und er ist jetzt so herrlich cheesy und einfach so drüber. Ja, macht einfach Spaß. Eine richtig gute Zeit habe ich gehabt. Deswegen ist der da hübsch weit oben mit dabei. Gefolgt von The Wild Robot, der wilde Roboter.
Oh, okay. So gut, hat er da gefallen.
Ja, sehr schöner Film. Also animationsfilmtechnisch der beste, den ich dieses Jahr gesehen habe. Mit, jetzt wird der Kursen, mit die Raus aus dem Teich. Der war auch hervorragend. Mhm. Aber Wild Robot hat wirklich alles, der hat eine ganz tolle Optik, der ist extrem gefühlvoll, der hat Action, der hat Humor, und das ist wieder so mit so tollen Balance, und ja, wer da nicht warnt, der ist ein Star, sei mir nicht besser. Dann Platz 11, jetzt wird's dann bald ernst, Alien Romulus. hat es leider nicht ganz in die Top 10 geschafft. Ein bisschen was ist mir abgegangen, war ein ganz toller Beitrag ins Alien-Franchise, aber es hat leider nicht ganz für die Top 10 gelangt. Quabi, jetzt kommen Sie.
Also du hast übrigens ein paar Sachen genannt, die werden wir halt nochmal hören.
Ja, cool.
Ja. bei mir sind ein paar dabei, die werden dich höchstwahrscheinlich überraschen, oder es kann sein, dass einer bei dir in der Top 10 drin ist. Und zwar einmal Sting auf Platz 13.
Wow, okay.
Der hat mir wirklich so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, boah, eigentlich ist das für mich einer der Highlight-Filme von dem Jahr.
Cool.
Ein kleiner, netter Spinnenfilm. Dann In a Wild Nature.
Sehr schön.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich aber sagen. Und der wäre eigentlich an der Top 10 drin gewesen, nur das zweite Mal schauen, macht schon gar nicht mehr so viel Spaß.
Hast du gesagt, dass das beim zweiten Mal nicht mehr so gezündet hat wie im Kino?
Ja, genau. Und hätte ich mir also meine Geduld gespart und hätte den erst wieder im neuen Jahr geschaut, dann war er in der Top 10, aber ich bin ein ungeduldiger Hund und wollte ihn unbedingt wiedersehen. Tja. Platz 11 ist bei mir Kuku.
Mhm. Der hat jetzt bei mir gar nicht gezündet, leider.
Denke ich mal, es ist ein deutsch angehauchter, nicht deutscher Film. Independent-Drama in den Bayerischen Alpen oder im Bayerischen Wald mit ein paar mysteriösen Anhauchungen. Also mir hat er gefallen.
Schön.
Und deswegen hat er auch ein Plätzchen da verdient. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir von hinten an und tasten uns langsam vor. Ich kann ganz langweilig anfangen, weil du den Film schon genannt hast. Und bei mir ist auf Platz 10 Maxine.
Ja, sehr schön. Freut mich, dass er das so gefallen hat.
Ja, weil ich hatte die Befürchtung, dass das Ding in die Hose geht. Das ist ja der dritte Teil von dieser X-Trilogie vom Ty West. Aber ich habe eine gute Zeit gehabt im Kino. Klar, ich war mit euch im Kino.
Ja, sowieso.
Und die gute Mia Goff hat sich wieder mal in mein Herz gespielt. Dass er bei dir nicht in der Top 10 ist oder bei mir nicht weiter oben, kann ich erklären. Sie zieht nicht blank.
Du Schwein, so.
Na, Schmarrn, es war Spaß, Leid. Also, es ist kein Spaß, dass sie nicht ja, blank ist.
Nicht, dass alle mal jetzt müssen wir anschauen, die ist doch noch gehört.
Ja, nein, das passiert nicht. Aber ja, sie hat ja tatkräftige Unterstützung gekriegt von Kevin Bacon in dem Film.
Genau.
Der natürlich allein durch seine bloße Anwesenheit schon sehr viel Spaß macht. Und ja, daher hat es der Film bei mir auf Platz 10 geschafft.
Okay, sehr schön. Also mir haben diese ganzen Giallo und 80s-Slasher-Elemente super gut gefallen, nur das war mir dann zwing im Film. Das haben sie wirklich so toll montiert gehabt und die Stimmung war toll und ja, da hat alles gepasst, aber es war zu wenig. Also der Trailer hat ja ein wenig mehr Slasher bzw. Giallo-Elemente suggeriert und auf das hätte ich mich eigentlich auch gefreut gehabt. Es war da so rundum passt, weil sie eine super Schauspielerin ist, wie schon gesagt und Ding und die Geschichte ist auch cool. Aber wenn der Fokus ein bisschen mehr in der Horror-Ecke gewesen war, dann hätte er mir besser gefallen. Aber wie gesagt, das ist nirgends auf hohem Niveau an sich ein ganz starker Film.
Und wer nur mehr über Maxim hören will, der darf sich unsere Folge darüber natürlich auch anhören. Übrigens habe ich halt fast ausschließlich Filme dabei, wo wir schon Folgen drüber gemacht haben. Deswegen werde ich bei den meisten gar nicht so viel drüber reden.
Okay, du möchtest schauen, dass du ins Bett kommst für dich nur, oder?
Vielleicht. Was ist bei dir Platz 10?
Platz 10 ist bei mir The First Omen.
Ich hab den schon ganz oft in den Top 10 Listen gesehen.
Mhm.
Und hab dann
aber die Flop 10 Listen, oder?
Na? Also tatsächlich bei den Horrorfans ist der ja dieses Jahr ziemlich gut abgeschnitten.
Verstehe. Weil das ja so ein Sequel oder Prequel ist, das nach dem eigentlich kein Mensch wirklich verlangt hat und wo jeder eigentlich schon mit die Augen gerollt hat, weil sowas geht eigentlich meistens schief. Man sieht auch dieses Jahr schon mit Apartment 7A, das Prequel zu Rosemary's Baby, das ja auch komplett die Bauchlandung war. Das war ein totaler Krampf. Und diesen Fehler oder diese ganzen Fehler, die dieser Apartment 7A gemacht hat, die spart sich The First Omen. Und ist einmal so ganz fix der beste Omen-Film nach dem Original. Hätte aber auch diese ganzen Bezüge zum Omen auch gar nicht braucht. um zum Funktionieren. Das Coole ist ja, der Film steigert sich so enorm. Er fängt recht gemächlich an, aber extrem atmosphärisch mit den ganzen Klostermauern und so. Und das steigert sich immer weiter. Und du wirst eigentlich die ganze Zeit im Unklaren lassen, wo es eigentlich los ist. Und bis dann dieser große Bam, diese große Enthüllung dann kommt und so. Eigentlich meinst du müsstest wissen, wo es los ist. Weil jeder, der das Omen schon gesehen hat, es meint, ja, da weiß ich doch, wo es los ist. Ja, ist so einfach ist es nicht. Also sie überlegen sich schon noch was. Und der Film ist ziemlich blurrig. Wie gesagt, Atmosphäre ist super. Und diese Hauptdarstellerin, diese Tiger Nell Free, meine ich, heißt, jetzt muss ich direkt ein bisschen nachschauen, die heißt Nell Tiger Free, Entschuldigung, die ist wirklich Wahnsinn. Also die müssten wir uns wirklich aufs Tableau schreiben, weil die Frau, wenn weiter im Horrorgenre tätig sein wird, dann kann die richtig coole Sachen abliefern. Super. Also hat mir sehr gut gefallen und hat mich vorab, wo ich wirklich starke Vorurteile gehabt habe, total rausgerissen und hat mir dann doch so gut gefallen.
Ja, cool. Wie schon gesagt, ich habe den ganz oft gesehen und habe mir dann auch schon gedacht, da möchte ich mir reingucken. Aber zu meiner Schande, ich habe da noch gar keinen Film gesehen.
Dann kannst du gleich mit dem Prequel quasi anfangen und dann das Omen von die 70er.
Ich streng mich an.
Aber Disney Plus war da drin, also wer will
das der so kann. Echt?
Ja.
So ein Mist. Hätte ich mir den doch vorher noch anschauen können. Verdammt.
Ja. Mach das. Auch wenn jetzt damit keiner Listen mehr sein kann, aber mit dem Film kann man sich was Gutes da. Richtig solide Horror-Unterhaltung.
Das ist ein guter Aufhänger für das nächste. Da haben wir nämlich auch schon drüber geredet und du hast diesem Film dieses Jahr sogar einen Preis verliehen.
Okay.
Bei mir ist Platz 9 Chainsaws Were Singing.
Wow.
Vom Sander Maran, ein estländischer Film. Und zwar ein Action-Horror-Musical-Comedy-Epos.
Stark. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das so gut gefallen hat.
Doch. Und ich glaube, das ist also wieder so ein Film, den werde ich so schnell nicht wieder irgendwo sehen. Ich befürchte, das ist so ein Festival-Highlight. Aber solltet ihr irgendwie die Möglichkeit haben, da reinzugucken, macht's das. Wir haben sehr ausführlich und sehr liebevoll in unserer Fright Nights-Folge drüber gesprochen. Für alle, die zu faul sind, da reinzuhören, es geht praktisch um einen kettensägenschwängenden Mörder, der ein Liebespaar verfolgt, beziehungsweise zwei Liebende trennt, aber nicht mit der Kettensäge. Und das ist aufgebaut wie ein Musical. Erinnert so ein bisschen an Rocky Horror Picture Show.
Mhm. Mit aber, dem Humor von Brain Dead.
Ja, genau, richtig. Und ja. Hat sich in mein Herz gespielt und daher Platz 9.
Und an dieser Stelle auch noch ein Servus und Habitere an unsere Freunde vom Fright Nights Film Festival, an alle Mitwirkenden. Es war super schön bei euch, wir kommen wahrscheinlich wieder.
Yes. Was ist bei dir Platz 9?
Ja, Platz 9 ist bei mir ein Hardline-Film und zwar ist das Stop Motion One.
Oh Gott.
Ja, glaube ich. Deine Meinung, glaube ich, war verkehrt, oder? Die, was du gehört hast vor dem Film.
Stop-Motion, war das dieses Jahr? Echt, ich hätte schwören können, das war letztes Jahr.
Nein. Hat mir sehr gut gefallen, diese ganze Stimmung, die der Film aufbaut, dieser langsam schleichende Wahnsinn, der sich da breit macht, das war Wahnsinn. Also eine Charakterstudie von einem Menschen, der komplett abdriftet und dann Halluzinationen hat und eine junge Dame möchte den Stop-Motion-Film von ihrer Mutter, die tragischerweise gestorben ist, weiterführen und fortsetzen. Und die Dame ist die ganze von ihrer Mutter stark dominiert worden und mit dieser ganzen Freiheit, die sie jetzt da genießt, dreht sie jetzt immer mehr am Rad und ihre filmische Fantasie und Realität verschwimmen immer mehr und sorgt dann für allerlei groteske Bilder. Und das hat mir super gefallen. Also auch diese Einbindung von Stop-Motion in reale Filmszenen, wie früher so gute Zeiten bei Sinbad's siebte Reise oder so, nur in diesem Fall halt extrem verstörend und teilweise auch recht blutig. Hat mich stark mitgenommen. Hat mir sehr gut gefallen.
Immer dieses Psycho-Horror-Scheim. A la Babadook und was weiß ich, warum?
Ja, Babadook magst du ja nicht, weil das Kind so schlimm ist, sagst du immer, oder? Dabei ist das Kind Opfer. Ich sag das immer wieder. Schau dir nochmal an.
Habe ich da echt das nur auf das Kind bezogen?
Ja,
sie war auch sehr nervig.
Es ist nur sie.
Ja.
Das ist nur sie.
Na, ich kann es verstehen. Er hat ja mich einfach zu sehr runtergezogen. Es ist einfach nicht mein Genre, muss ich halt ganz ehrlich gestehen. Da gibt es nur wenige Ausreißer, wo ich sage, okay, das geht zwar eigentlich in die Richtung Genre, aber hat mit anderen Dingen überzeugt. Werden wir später noch drüber reden.
Okay.
Platz 8, da wirst du jetzt gleich wütend werden, weil du jetzt gleich sagst, ja kurze Fix, wieso ist der nur auf Platz 8? Terrifier 3.
Ah, okay.
Ja, aber...
Sehr schön. Aber er ist zumindest in die Top 10, ja?
Er ist bei mir in die Top 10.
Cool.
Art der Clown schlägt wieder zu. Wir haben auch hier wieder eine sehr schöne Folge drüber gemacht und er hat sehr viel Spaß gemacht. Was mich sehr freut, ist, dieser Film, der ein Budget von 2 Millionen hatte, hat 90 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt.
Schon Wahnsinn.
Und man hat jetzt aus den verschiedensten Medien schon gelesen, Art der Clown hat es endlich geschafft. Er kann sich in die Reihe mit Freddy Krüger und Schieß mich tot einreihen. Aber da haben wir ja schon mal drüber geredet. Wieso erst jetzt?
Ja, na stark. Freut mich, dass er das so gut gefallen hat.
Und ich freue mich ja schon so auf die Fortsetzung, weil mich das schon interessieren, wie es weitergeht. Ich bin schon sehr oft angesprochen worden, weil wir sind ja Filmexperten, was wir denn glauben, wie es denn da weitergeht. Es hat ja schon ein paar Vermutungen gegeben in Richtung Hellraiser. Wer weiß, vielleicht kriegen wir da ein Crossover.
Ja, da bleibt es aber nicht beim Budget von 2 Millionen wahrscheinlich, wenn du die Rechte nur einkaufen musst. Aber ich glaube, dass sie da schon ein bisschen da bedient wird an dem Ganzen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, weil es werden ja wirklich auch so viele lose Enden, oder der Zuschauer wird mit so vielen lose Enden am Schluss rausgeschickt aus dem Film, wo es sagt, ja, fuck, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ein paar Leute sind offscreen gestorben, wo ich mir dann gedacht habe, wenn du in einem Slasher etwa nicht sterben sechst und heißt, er ist tot, Freunde, dann ist er nicht tot. Da kann ich echt beruhigen. Und da lasse ich jetzt schon mehr Mass mitlaufen. Das läuft anders ab wie immer uns.
Weil das so wichtig ist in einem Slasher.
Ja, unbedingt.
Dann bei dir, Platz 8.
Platz 8 ist bei mir Late Night with the Devil.
Oh.
Ja. Yeah. Habe ich Gott sei Dank im Kino genießen dürfen, weil der hat da extrem gut funktioniert. Ich habe mich nicht stark informiert über den Film. Der Hype ist eben vorausgeeilt. Ich schaue ja keinen Trailer und dann sitze ich in dem Ding da drin, das ja eigentlich ein Found-Footage-Film ist, der aber nicht wirkt wie ein Found-Footage-Film, weil es eine aufgezeichnete Fernsehaufnahme ist. Gut, ob jetzt das immer alles so real ablaufend täte in einem Filmstudio, dass diese Outtakes da mitgefilmt werden, wenn sie die Leute unterhalten und so, ist ja einmal wieder hingestellt. Aber das Setting an sich ist extrem authentisch gewesen. Der David Desmalchian spielt sich einen Wolf. Das ist für mich einer von den besten Darsteller im Bereich Horror, den wir das Jahr gehabt haben. Hat das super gemacht. Sehr ein sympathisches Arschloch. Der Film fängt ja auch sehr gemächlich an und steigert sie dann auch wieder so brutal, weil es der gar nicht, oder ich habe jetzt auch überhaupt nicht gewusst, auf was sie das hinausläuft, nur dieser Titel hat schon ein paar Elemente vermuten lassen, aber ich war dann doch auch sehr überrascht, wie es dann im Endeffekt umgesetzt worden ist. Und ich war öfters, so mich erinnert an bestimmte Folgen von VHS und ja, eine absolute Empfehlung von meiner Seite.
Verstehe, empfehle ich auch jedem. Das Ende ist halt auch wieder so gewöhnungsbedürftig. Also, mich hat das nicht ganz abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Davor hat es mir super gut gefallen, da habe ich erst gedacht, okay, klarer Top-10-Kandidat. Aber das war mir dann, ja, einfach wieder, wie soll ich sagen, zu viel gewollt am Ende.
Okay. Ich habe mit dem Ende erst Probleme gehabt und die hat man jetzt nochmal angeschaut. Und unter den Gesichtspunkt, dass man sagt, ja, es ist ja das Publikum ist ja schon mal hypnotisiert worden in dem Film, macht das Ende dann schon wieder für mich Sinn, wo ich sage, ja, zuerst habe ich mir gedacht, was soll jetzt das bitte? Aber wenn du es dann so sagst, sagst du, ah ja, dann ist es ja schon wieder okay. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, das ist, weil es ein krasser Bruch ist im Film, das Ende, und ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich da drauf stören kann.
Ja, ich kann es auch trotzdem nur empfehlen, dass man sich den anschaut. So wie ich das gelesen habe, ist der Film, glaube ich, insgesamt bei weitem nicht so im Kino, im Publikum angekommen, als er das eigentlich verdient hätte.
Mhm.
Oh, jetzt habe ich mir eigentlich mehr oder weniger selber Steilvorlage gelegt. Ein Boah. Film dafür, wo man das nicht erwartet hätte, der dafür schon sehr geil eingeschlagen ist im Kino, ist meine Platz 7 Long Legs vom Oz wow. Perkins.
Mhm. Sehr schön.
Mit der Micah Monroe und Nicolas Cage. Auch da haben wir schon eine Folge drüber gemacht, beziehungsweise auf jeden Fall drüber gesprochen. Nicolas Cage zeigt eigentlich seit Jahren schon, was er für ein grandioser Schauspieler ist. Und da hat er sich nochmal in eine Rolle reinverwandelt, wo man sich denkt, was ist eigentlich los mit dem Typen?
Ja.
Es ist ein Erfolg auf jeden Fall in der Indie-Szene, weil auch dieses Ding weniger als 10 Millionen Budget, Box Office über 127 Millionen wow. US-Dollar.
Wow.
Unverdient.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja das Coole, dass es jetzt nicht nur eine reine Nicolas Cage-Show ist. Also es will sich nicht auf ihn verlassen. Wir haben ja den Trailer vorab gesehen gehabt, wenn wir uns Maxino geschaut haben. Und da war es ja so, dass ich mir gedacht habe, die haben einen Nicolas Cage und ballern ihn nicht Vollgas in den Trailer und aufs Poster und hin und her. Denke ich mir, da stimmt was nicht. Und dabei ist es dann im Film auch so. Sie sparen sich total auf und es ist keine Nicolas Cage-Show. Und aber wie das abzirkt und wie der Schauspieler, das ist wirklich Wahnsinn. Und man kennt ihn im ersten Moment auch gar nicht, wie er eben im Film ausschaut. Und das haben sie wirklich cool gemacht.
Es sind die ganze diese Zodiac-Vibes mit drin.
Ja.
Das fand ich schon total geil. Und dann am Ende mit ja, der Auflösung und einfach diese komplette Atmosphäre, mega Ding.
Die Atmosphäre war tödlich. Und dann ein paar so Rückblenden da noch drin, also, und mit ein paar so optische Spielereien in andere Bildformate. Ja, und auch diese Inszenierung an sich. Also ich rede jetzt ein wenig länger über den Film, weil bei mir ist er auch noch drin. Dann können wir den bei mir dann einfach sagen, hey, das ist Longlegs und dann können wir weiter da von mir aus. Und ich finde es also wirklich so toll, wie das inszeniert ist, wenn sie zum Beispiel immer da sitzt auf ihrem Schreibtisch, die Kamera total statisch, es ist selten irgendeine Bewegung drin und dann hinter ihr diese schwarze Tür oder sowas sagst, du weißt, er ist jetzt im Haus gewesen, ist er noch im Haus oder nicht? Oder und dann, also sie spielen total krass mit der Erwartung. Du weißt die ganze Zeit auf einen Jumpscare und einfach nicht kommt, wo sind die laufen einfach aus und du sagst, ja, puh. Krass, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Und dann kommt wieder irgendwas in der nächsten Szene. Und das haben sie wirklich extrem cool gemacht. Und das Ende ist auch so bitter. Und ich bin also ein riesiger Fan von Filmen, die einfach noch 80, 90, 100 Minuten alles verzeiht haben. Das hat der Film auch. Nur ich finde es kacke, weil ich merke ein bisschen, wie es weitergeht. Also die Story, das ist wie so bei so einem alten Argento oder Carpenter, die Geschichte dieser Zeit, der Film zirkt sich selber ab wie ein Pflaster, rutsch, der Abspann kommt und jetzt der Zuschauer kommt selber klar. Und so ist es mit dem Film auch. Du sitzt dann auf einmal da und sagst, was? Ich möchte noch mehr wissen von der Welt. Wie geht's jetzt weiter? Was ist los? Ah, vielleicht kommt ein Sequel, wer weiß.
Ja, also vom Boxoffice her sollte da auf jeden Fall ein Sequel oder Prequel drin sein. Du hast absolut recht. Also gerade diese Lichteffekte, bombenmäßig. Also es sind echt ganz oft Szenen dabei, wo du denkst, okay, da kommt gleich irgendwas. Aber auch diese Puppen. Mhm. Diese Dreckspuppen in dem Film.
Schrecklich.
Alter Schwede.
Das war im Trailer schon so gruselig. Und dieser schwarze Schleier da mit diesen Augen. Hey, das kommt mir bei der Nacht vier. Alte Sau. Ja. Stark.
So, gut, dann, also das heißt, Longlegs ist bei dir wahrscheinlich weiter vorn.
Ja,
Was ist dann bei dir Platz 7?
Platz 7 ist bei mir, ich werde jetzt den deutschen Titel schon aussprechen, sonst wissen wahrscheinlich ein paar nicht, was ich meine. Und zwar Knock, Knock, Knock. Der heißt im Original Cobweb. Und da hat mich dieses Poster-Artwork schon irgendwie total angesprochen und hat mir dann das Ding importiert, nachdem ich eben gehört habe, der Film ist bei uns Knock, Knock, Knock. Aber bei dem Film wird nicht so viel geschmerzt, also da komme ich mit meinem Bauernenglisch bin ich auch locker mitgekommen. In diesem Film hört ein junger Bursche, der von seinen Eltern ganz seltsam behandelt, teilweise schon misshandelt wird, ein Klopfen in der Wand und eine Stimme, die zu ihm spricht. Und wo es dann da rauskommt, ist wirklich Wahnsinn. Ich fand den Schluss einen krassen Stilbruch zum bisherigen Film, weil es alles ganz stark auf Spannung aufgebaut hat und Klaustrophobie und Anthony Starr, der ein Ding spielt, ein Homelander, der ist dabei und spielt da auch wieder so eine totale Mistsau, dass der Rauch davor geht. Also sowas, so eine Bedrohung, die von diesem Menschen ausgeht. Wer das in dem Film anschaut, die Szene mit dem Hammer in der Küche zum Beispiel. Da ist so viel Suspense drin. Der Zuschauer weiß bestimmte Sachen, die aber die Figur, die bemitleidenswerte Figur in dem Film, nicht weiß. Und dieser Suspense, der ist so krass eingesetzt. Ich habe jetzt schon von Leuten gehört, die den Film total kacke gefunden haben. Fand ich überhaupt nicht. Für das, dass er so eine kleine Produktion ist, die einfach zu wenig Aufmerksamkeit allgemein gekriegt hat, ist er zu qualitativ hochwertig, hat wirklich extrem gruselige und atmosphärische Szenen drin. Wie gesagt, der Schluss, ein totaler Stilbruch, da haben wir dann auch ein paar Splatter-Elemente mit drin. Und und er hat einige richtig coole Twists, mag ich nicht sagen, aber ein paar so, ja, Enthüllungen, wo du dann sagst, oh wow, fuck, mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und so hat sich dieser kleine, unspektakuläre Horrorfilm in mein Herz gespielt und ist deswegen Platz 7.
Wenn du mir jetzt gefragt hast, hätte ich dann nicht mehr sagen können, ob du den als gut oder schlecht dabei gehabt hast in die Warlex.
Ja, war schon mit dabei, genau.
Aber okay, gut, dann kommt der bei mir auch wieder auf die Watchliste.
Aber bitte unter Knock, Knock, Knock.
Ja, da findet ihn auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Bei mir Platz 6 ist ein Film, den habe ich mir unbedingt noch anschauen müssen, bevor wir ins Fright Nights gefahren sind, damit ich nicht mehr von euch genervt und gespoilert werde in einer Tour. Und zwar, du hast ihn vorhin schon genannt, Alien Romulus.
Ja. Yeah.
Also mir hat das Ding von Fede Alvarez schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Die Kylie Spenny, ich glaube, das ist die Dame, die möglicherweise die neue
Ripley
wird, genau, hat sich in mein Herz gespielt und vor allem hat sich in einem Raum bewegt mit diesen Facehuggern, wo ich mir dachte, es ist echt selten, dass ich in einem Film oder in einer Szene so dermaßen gebannt bin, dass ich mitfieber, aber da war es soweit. Da habe ich mir dann echt gedacht, Ach du Scheiße.
Das ist eine richtig fiese Szene, weil der sechste Regisseur direkt sitzen hinter der Kamera und sagen, da werden sie jetzt die Nägel abkauen, die Fucker. Die sollen jetzt da das Ding anschauen und sollen so viel Angst haben und so viel Spannung empfinden, dass einer selber der Spitz runterläuft. Das ist so forciert und ich finde es wirklich so stark, wie sie das gemacht haben. Also bin ich bei dir, das ist wirklich eine ganz eine gute Szene.
Die Ideen, die drin sind, und klar, es ist viel, völlig überzeichnet und unrealistisch, aber es ist doch scheißegal. Eingeordnet ist das Ding ja zwischen Alien und Aliens, das heißt, wir haben da möglicherweise auch jemanden, der da digital wieder mit eingebunden wurde.
Der Knackpunkt vom Film.
Ja, da wo sie die Geister dann erscheinen, aber ja, du, mir ist es lieber, dass der Fede Alvarez hier das Zepter von Ridley Scott übernimmt und hier die nächsten paar Alien-Filme rausballert.
Ja.
Ich hab's einmal im Kassettenschmerz schon gesagt, der Ridley Scott hat jetzt nach Gladiator 2 schon angekündigt, dass er eventuell über einen neuen Alien-Film nachdenkt. Wo ich mir denke, na, es ist jetzt alles gut. Man sollte auch mal sein Alter genießen können. Junger Mann.
Ja, das sind immer diese alten, größenwahnsinnigen alten Leute. Hört sich einfach mal auf und lasst einfach mal die Junge hin. Der Alvarez hat wirklich das Beste aus dem Alien-Franchise da rausgenommen, wobei viele dann das ankreiden, weil sie sagen, ja, da haben wir keine neuen Ideen drin. Ja gut, aber wenn dann wieder neue Ideen drin sind, dann wird sie wieder beschwert, weil das ist aber anders wie das, wie ich es kenne. Aber die Umsetzung ist echt geil, weil wirklich das wirklich so richtig abgeranzte, abgepackte Science-Fiction ist. Und das fand ich schon super, wenn sie es auf dem Planeten 6 zum Beispiel, da hätte ich noch gar keine Aliens nicht braucht. Das war super, also allein schon das und und die mit dieser Herangehensweise, dass ich diese ganzen Effekte praktisch mache, das gibt's ja bei mir schon wieder 1000 Coolness-Punkte. Wo es den Film jetzt auch 3 Oscar-Nominierungen eingebracht hat, gell?
Okay. Ja. Nein, habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
Ja, ich habe jetzt vorhin noch gerade gelesen, bevor es losgegangen ist bei uns, aber ich habe jetzt nicht mehr schauen können, für wo's. Aber ich habe jetzt gelesen, 3 Oscar-Nominierungen für Alien Romulus.
Ja, bestimmt für die Effekte.
ich kann mir das vorstellen. Es hat ja schon immer geheißen, seit Jahren gibt es ja schon diese diesen Aufschrei von der Effektindustrie, die sagt, wir müssen jetzt dann nochmal diesen Make-up-Oscar eben da einführen, dass das gewürdigt wird, diese Arbeit von die Special-Effects-Künstler und so. Und vielleicht haben wir das ja die Gelegenheit dazu.
Ja, cool. Da vielleicht nur ganz kurz die Zahlen. Budget 80 Millionen, eingespielt hat über 350 Millionen. Also ich würde mich auch hier über eine Fortsetzung freuen.
Auf jeden Fall.
Und bin mir nicht sicher, ob die schon angekündigt ist. Ich glaube, da hat es auch bloß geheißen, sie haben eine Idee für ein Drehbuch oder ja, so.
Aber das, wenn das Kohle eingespielt hat und das Ende von Romulus lässt ja ein bisschen Spielraum für ein paar so Gedanken übrig. Also kommt sicher.
Gut, sehr schön. So, jetzt kommt bei dir Longlegs, oder?
Nein, nur nicht. Longlegs ist noch ein bisschen weiter von. Okay. Bei mir kommt jetzt In a Violent Nature.
Ah!
Ja. Jason bei der Arbeit zuschauen war vor der ersten Sekunden weg, wo ich das gesehen habe. Der kommt da raus. Ich hab mich nicht informiert, wieder mal gar nichts. Und dann sitze ich in diesem Hardline. Und dann dieses kurze Vorgeplänkel mit den Jugendlichen, die dieses Amulett da stellen oder die Taschenuhr oder was auch immer das ist. Und dann dieser Johnny, der da aus dem Trecker sich rauswühlt. Und dann auf einmal das Geh anfängt. Und ich mir gedacht, wenn das jetzt die Prämisse ist, dass die jetzt die ganze Zeit hinter dem Killer sind, in einer Third-Person-Perspektive, dann wird das Wahnsinn. Und genauso war es auch für viele Leute, also die meisten, die ich jetzt bis jetzt gehört habe, auch unter die Top 10, die gesagt haben, ja, war vielleicht dabei gewesen, aber die war zu langweilig oder zu langweilig, einfach zu langweilig. Wo ich sagen muss, nein, das fand halt ihr so krass, weil es wirklich so hypnotisch ist, du gehst hinter dem her und ich kann mir ja da nicht satt sehen. Mhm. Wenn du so einen Killer hast wie ein Jason oder so, das ist wie in einem Godzilla-Film, wo ich keinen Menschenbrei hat.
Ja.
Das ist wirklich da so, wie diesen Killer, den wenn du da gesägst und so, voll cool. Diese Präsenz vom Ry Barrett ist einfach cool. Dann die Kills sind extrem gut gemacht und sehr grafisch und das Einzige, was ich dem Film wirklich angreifen darf und wo es eigentlich so von der ganzen Perfektion abhebt, ist das Ende. Da enthalten sie uns ganz viel vor, das wir eigentlich nur verdient gehabt hätten und ein totaler Bruch ist in dem, was er bis jetzt gezeigt hat und deswegen ist er nicht noch weiter vorne. Also so an sich ein cooler Film, hat mir Spaß gemacht, nur das Ende war jetzt ein bisschen cheesy.
Gerade das Ende beim ersten Mal schauen, habe ich mir gedacht, boah geil.
Okay.
Also da war ich die ganze Zeit dazwischen neben, es passiert jetzt nochmal das richtige Finale oder das war's jetzt und dieses Hin und Her und du weißt einfach nicht, okay, was passiert, hat den Film nach dem ersten Mal schauen für mich ganz, ganz, ganz besonders gemacht, natürlich ja inklusive diesen ganzen Verfolgungen und ja, also ein paar Kills sind da dabei, das sah so cool aus, wenn er über dem einen Typen mit dem Stein ist und dann einfach flatsch.
Ja, und dieses Geile, wir sind mal aus dem Kino raus und haben dann gesagt, ja, leg dieser Yoga-Kill. Und das war sich sofort jeder einig, dass das Yoga-Kill heißt. Und zack, und wenn du dann da noch im Festival geschaut hast, jeder, der den Film noch gesehen hat, irgendwie sind immer aufgeploppt, Yoga-Kill. Das hat sich irgendwie so jeder irgendwie, unabhängig von, egal was für ein Festival, dass man so war, oder wer noch irgendwo gesehen hat, bei Shutter oder was weiß ich, hat es geheißen, der Yoga-Kill. Also da war sich immer die ganze Community sofort einig.
Ja, du, der braucht ja einen Namen, also so besonders wie der ist. Ja. Aber was ich sagen wollte, nach dem zweiten Mal schauen, da weißt du halt dann schon, wann es zu Ende ist. Mhm. Und dir ist halt dann auch klar, okay, da passiert jetzt nicht mehr viel. Und daher ist der dann bei mir wieder aus der Top 10 rausgeflogen. Also tatsächlich hätte ich mal den nur einmal angeschaut, war er jetzt auch in der Top 10.
Also, wenn ich den Film nochmal anschaue, dann lasse ich mir bis zu einer gewissen Stelle, schaue ich mir den an und dann schalte ich aus und dann denke ich mir, der Film ist für mich so ausgegangen und spare mir die letzte Viertelstunde.
Ja. So, bei mir wird es jetzt ein bisschen Mainstream, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es wäre gelogen, wenn ich ihn nicht mit reinnehmen würde. Und kannst du es erraten?
Bei Mainstream, ich hätte jetzt da gesagt, das war Dune 2, aber der ist bei dir sicher auf der Platz 1, deswegen weiß ich es jetzt nicht so wirklich.
Okay. Es ist ein Film von Jean Levy und heißt Deadpool and Wolverine.
Ah, okay.
Und der hat es allein wegen allen Charakteren, die da drin vorkommen, verdient, dass er in die Top 10 reinkommt. Es ist ein Cameo-Feuerwerk, also das wahrscheinlich lange erstmal für sich dastehen wird. Also ich bezweifle sehr stark, dass das MCU das so schnell nochmal hinkriegt, dass man da so viel verschiedene Charaktere aus unterschiedlichen Filmen in einen Film mit reinpackt und das auch alles irgendwie Spaß macht und keine Ahnung. Auch wenn der Film mir beim zweiten Mal schauen auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil einfach, ja, du warst schon voll, du kannst dich natürlich dann auf vieles konzentrieren, aber er hat dieses Problem, und da haben wir auch schon mal drüber geredet, dieses TikTok und Shorts-Star-Sein. Also ja. Ich brauche alle 7 Sekunden eigentlich einen Szenenwechsel, dass irgendwas anderes passiert.
Die Clip-Ästhetik.
Ja, aber wie schon gesagt, es wäre gelogen, wenn der Film nicht bei mir in der Top 10 drin war. Er hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Daher, auch hier haben wir eine lange, lange Folge drüber aufgenommen. Der Kane hat hier sich über sämtliche Details ergossen, die es nur gibt. Daher braucht das Steady-Abo oder bei uns irgendein besonderes Abo auf YouTube, dass ihr da reinhören könnt. Es lohnt sich für alle, die das mal von uns hören wollen, was wir da noch alles gefunden haben. Und vielleicht habe ich ja sogar das ein oder andere Easter Egg ich gefunden und der Kane nicht.
Okay. Ja, das ganze Easter Egg-Gedöns ist schon, alles ist schon ganz lustig und unterhaltsam. Nur wo er bei allem vergisst, bei allem rundum, dass er eine coole Geschichte verzeiht. Und da scheitert er meiner Meinung nach vollkommen. Und sie haben sich nicht einmal einen coolen Bösewicht einfallen lassen, beziehungsweise dieser Endkampf zum Beispiel, den fand ich ja mega lame. Da haben wir gedacht, jetzt müssen wir mit aller Gewalt so einen Massenkampf machen, aber wer das dann ist und Ding, das ist so einfallslos. Und dabei hat man, ich habe mir im Kopf schon so viele eigene Geschichten ausgedacht, wie noch im Trailer. Ich habe gedacht, wie wäre jetzt das ablaufen? Wie läuft jetzt das ab, dass dieser Deadpool und der Wolverine mit dem Multiversum und mit dem Fox-Universum und so, wie wird da gespielt? Die machen gar nichts. Sie hat nur in dieser anderen Welt und dann kommen diese ganzen Cameos und das war's. Das fand ich halt so ermüdend, weil ich mir gedacht habe, da kann man wirklich eine coole Geschichte erzählen und das fehlt halt leider. An sich ist endlich einmal cool, dass man Wolverine natürlich mit seinem Originalkostüm sieht, dass er die Krallen auch richtig schön hernehmen darf, also sie schenken sich da nichts in Sachen Gewalt wieder und fragwürdigen Humor natürlich. Und da auf dem Level macht er natürlich Spaß und ist unterhaltsam, aber er hat halt für mich ziemlich viel Potenzial verschenkt, einfach eine coole Geschichte zum Verzeihen. Und das war gar nicht einmal so schwierig gewesen.
Ja, verstehe. Also kann ich dir vollumfänglich zustimmen.
Okay.
Aber der Erfolg gibt ihm natürlich auch recht.
Na, natürlich.
Bei einem Budget von 200 Millionen 1,3 Milliarden einspulen, ist schon nicht schlecht.
Ja,
und vor allem dann auch nur die Rechte an einen Madonna-Song kriegen, auch Hut ab.
Ja, mit Kohle lässt sich alles machen.
Ja.
Gut. Dann komme ich wieder, und zwar habe ich dann dabei When Evil Lurks.
Oh.
Böser Film. Böse. Dem ist ja auch schon ein gewisser Ruf vorausgeeilt. Und also alles, was man bis jetzt so gehört hat vor dem Film, hat sich eigentlich bewahrheitet. Er ist wirklich grimmiger Bastard. Ohne Hoffnung. Also wirklich hoffnungsloses Ding. Humorlos. Aussichtslos. Tabubrechend. In einigen Szenen, die Lore von der Geschichte wird nie wirklich erklärt. Du kriegst nur anhand von bestimmten Szenenabläufe kriegst du mit, wie läuft diese Besessenheit in dem Film ab, wie läuft das Übernatürliche ab. Es wird nie wirklich so großartig erklärt. Dann Sachen dabei, die musst du einfach selber zusammenreimen. Und das finde ich halt auch wieder cool, wo man sagt, okay, es gibt jetzt kein 1:1 ein richtiges Regelwerk, sondern der Zuschauer ist selber ein bisschen gefordert, seine Fantasie mit herzunehmen. Wir könnten jetzt bestimmt die Sachen ablaufen. Fand ich super. Auch die wie man, also so eine Besessenheit, wie sie die zeigt. Auch die Make-up-Effekte, auf die sie ganz stark. Die Schauspieler, wow. Wow. Also ein ganz ein toller Film. Aber ich bin gespannt, wie der bei uns rauskommt, wenn er rauskommt, weil er doch sehr explizit in manche Szenen ist, wo es mit Kindern angeht und so, an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wer das mit Gewalt an Kindern nicht sehen kann, der macht vielleicht um Evil Lurks einen Bogen. Aber wer mir einen richtig grimmigen Horrorfilm sehen möchte, der so intensiv ist wie früher diese französischen New French Extremity Filme, dann sollte man sich auf alle Fälle diesen Wenn Evil Lurks auf die Liste schreiben. Kommt jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres von Indeed-Film raus. Absolute Empfehlung.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf diese Kindergewalt-Szenen verzichten können, weil das ist ja eigentlich so der Hauptfaktor, warum der Film so gepusht wird in der Community, in der Horror-Community.
Meinst du, dass nur das mit den Kindern ist?
Also schon zum sehr, sehr großen Teil. Also ja, diese eine Hundeszene, also wie oft ich die jetzt schon da rumgeistern gesehen habe.
Ja, aber er hat mehr zu bieten als wir Hunde und Kinder. Und also wie gesagt, Rabenschwarz das Ding. Rabenschwarz.
Ja, definitiv.
Und macht keinen Spaß. Also wenn jetzt einer sagt, hey, den hau ich mal ein mit ein paar Kumpels irgendwie zum launigen, was weiß ich, Halloween-Abend oder so, dann ist die Stimmung im Ausstopf von alle heim.
Man weiß auch tatsächlich nicht so recht, was man dann sagen soll, wenn man den Film gesehen hat.
Nicht wirklich.
Ja.
Ja, von meiner Seite her, Top-Empfehlung.
Ein Film, den ich dir nicht empfehlen kann, weil du den hast, du hast aber vorhin fälschlicherweise gesagt, ich habe den auf Platz 1, ist Dune Part 2.
Wo ist der? Ist nicht weiter vorne, was ist denn los?
Es waren 3 weitere Filme dabei, die mir dieses Jahr viel mehr Spaß gemacht haben.
Alter Schwede, die überrascht mich wieder mal. Ich hasse ihn nicht, ich mag ihn nur nicht.
Ja, ist fraglich, ob ich jetzt da so viel dazu erzählen muss. Ich erkläre aber kurz, warum er bei mir in der Top 10 ist. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, wie dieser Film die Geschichte weitergetragen hat und auch wie der Film endet, zu welchem Zeitpunkt er endet, weil ich mir da gar nicht sicher war, ob dieses Finale tatsächlich so noch gezeigt wird. Ich habe schon Angst gehabt, oh nein, jetzt muss ich echt auf Dune 3 warten, dass sie das dann noch sagen. Und dann haben sie es Gott sei Dank sehr schön abgeschlossen. Es sind grandiose Schauspieler dabei, also nicht nur der Timothy Chalamet und die Zendaya spielen sie da mal wieder in die Herzen aller. Auch von Mike natürlich.
Er ja, vor allem Zendaya, weil da gehen wir schon 5 Mark ab, wenn ich die sehe.
Und dann ein toller Austin Butler spielt nur mit. Dann Florence Puff sieht man auch nur sehr, sehr, sehr kurz.
Oh, Kruzifix.
Sie ist Pew, oder? Na, ja, wie nennt man das?
Florence Pew.
Ja.
Danke, Corby. Du
makes my day. Da, wo ich gar nicht gewusst habe, dass der noch lebt, das ist ein Kompliment, der Christopher Walken.
Ja.
Und ja, Dune 3 soll ja im Dezember 2026 kommen. Da geht's dann mal weiter und dann erfahre ich ja, wie es denn da weitergeht. Ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, dass ich mal die Bücher gebe, aber das ist schon anstrengend. Finde ich persönlich. Wenn es da das in dem Stil dann so gibst. Ich finde aber die Welt in Dune einfach faszinierend und eine tolle Umsetzung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da, wo die meisten gesagt haben, in Part 1 passiert doch viel zu wenig, die kriegen da in Part 2 das, was sie wollten.
Was? Nein, das ist schon wieder gefällt.
Du, das ist praktisch My Stop Motion.
Ah, okay. Nein, mich freut es immer, wenn du Freude hast, Kobi.
Ja, danke. So.
Wir können jetzt bei mir dann skippen, weil ich habe Longlegs auf der 4.
Ah.
Wurde schon alles gesagt. Was hast dann du auf der 3?
Ich vermute mal, den hast du auch noch dabei.
Ah.
The Substance.
Weiter voran, Baby.
Oh, weiter voran. Demi Moore und Margaret Qualley, ich weiß es nicht, ob es richtig ausgesprochen wird.
Ja,
geile Geschichte über dieses experimentelle Medikament, das die Elizabeth Sparkle da zu sich nimmt und eine perfekte Version von sich selbst nachher schafft. Es sind 21.000 Liter Kunstblut in diesem Film verwendet worden.
Das Ende wegen am Ende quasi.
Vermutlich, aber in einer möglichen Auseinandersetzung zwischen zwei Damen in dem Film. Mhm. Ja, wir haben da auch schon sehr ausführlich in dem Vorlex drüber gesprochen. Da kann jetzt leider nicht geschafft, spoilerfrei das zu erklären. Also von dem her, schaut euch den Film besser vorher an. Warnung. wenn ihr euch bis Stunde 2 denkt, ja, was ist jetzt da so schlimm, Droh? Die letzte Herbert die Stunde, die rasiert euch dann da schon nochmal die Eier und spaltet dann nochmal ganz groß die Meinungen des Publikums. Mhm. Aber mir hat Spaß gemacht, ich war sehr zufrieden mit dem Ende. Und mich freut es sehr, dass das Ding dann doch ein bisschen eingeschlagen ist. Beim Budget von knapp 18 Millionen hat er 78 Millionen eingespult. Passt.
Sehr schön. Mediabook habe ich schon bestellt. Man kann den übrigens bei Hulu schauen, im Abo. Wenn man das Hulu-Abo macht, über Hulu ganz normal, hat man eine deutsche Tonspur. Wenn man über Amazon Hulu bucht, kann man den Film nur auf Englisch schauen, mit deutschen Untertiteln. Nur zur Info. Da bin ich nämlich der Hulu Amazon auf den Leim gegangen, damit man auf Englisch schon schauen müssen. Aber ich habe mir trotzdem verstanden.
Ja, ist nicht so schwierig.
Ist nicht so schwierig. Ja, bin ich bei dir. Das war ganz ein starker Film. Aber da mag ich mich jetzt nicht weit stark zu äußern, weil vielleicht kommt er bei mir noch weiter vorne. Ja. dann ist bei mir auf der Nummer 3 Terrifier 3.
Was?
Ja.
Oh, das überrascht mich jetzt tatsächlich. Da hätte ich gedacht, dass der Platz 1 erobert hat.
Nein, weil er mir nicht so gut gefallen hat wie der Zweiter. Er ist zwar blutiger und lustiger, wo es ihm wahrscheinlich auch in Deutschland diese ungeschnittene Spiel-JK-Freigabe beschert hat. Der kommt ja bei uns quasi jetzt auch ganz normal in den Handel. Wie gesagt, mir hat dieses Setting von Halloween und so und das hat mir einfach besser gefallen und er war einfach grimmiger, der zweite. Und der dritte ist halt wegen so mehr so der Party-Fansblätter-Film. Aber auch der Clown, wie gesagt, coole Figur, die zu Recht jetzt in den Slasher-Olymp aufgestiegen ist. Ein wirklich extrem, extrem blutiger Film, der wirklich einer von den blutigsten Filmen ist, die wo man sich wirklich so anschauen kann, weil es wirklich sehr grafisch ist. Jeder Mord wird übelst lang gezeigt. Also es war so ein richtiger Paragraph 131 Film, so ein richtiger Verbotskandidat war das früher gewesen. Vor 10 Jahren war der auf dem Index gekommen. Aber heute sieht man das Ganze ein wenig anders. Und ich hab mit dem Film wirklich eine gute Zeit gehabt. Ein paar Sachen haben mich halt auch gestört, ein paar so Kleinigkeiten, aber wie gesagt, das ist immer noch reinrassiger Slasher-Film mit ganz viel Herzblut und einem Team, die da wirklich Spaß haben dabei und der Erfolg gibt ihnen recht und das freut mich, wenn man mit so geringen Mitteln sowas auf die Beine stellt und Leute so ausflippen. Ich vergunde den Leuten den Erfolg und ziehe da auch bei Terrifier 4 gern mit und schaue mir jeden weiteren Film vom Ort der Clown an und deswegen hat es bei mir die Nummer 3 gegeben.
Ja, tatsächlich dieses Weihnachtssetting, gell? Man muss es mögen. Man muss es mögen.
Ja, das Weihnachtssetting. Also immer ein bisschen so eine Mischung aus Halloween und Weihnachtssetting. Am Anfang haben wir noch ein bisschen Halloween. Das ist jetzt der neue Instant-Weihnachtsblätterfilm, den man so schauen kann. Also jeder weiß, ab jetzt, wenn Dezember wieder kommt, dann schauen wieder die Leute alle Terrifier 3, weil das der neue Heilige Gral und die Christmas-Horror-Filme ist. Für mich ist jetzt das Weihnachtssetting vom dritten nicht so cool drüber gekommen wie das Halloween-Setting vom zweiten.
Ja.
Aber das ist wirklich auf hohem Niveau. Macht Spaß und er tut das, was er soll. Slashern und splattern und auf 2 Stunden Laufzeit ist er sehr kurzweilig.
Ein netter kleiner Film.
Ja, für fast die ganze Familie.
Ja, oh, ja. ja, wobei das ja eh immer fasziniert ist, gell? Wie viele Kinder eigentlich auch den Clown kennen.
Brutal.
Aber das ist irgendwie Amerika, weiß ich nicht. Das ist immer so, wenn ein Horrorfilm rauskommt und sehr viel Publikum hat, dann gibt es ja kurz darauf auch noch Spielzeug und Kostüme und was weiß ich.
Ja, aber man muss aber dazu sagen, der TikTok tut nicht, dass er übrig ist, weißt du schon? Da mit bestimmten Clips und so, die werden ja dann mir teilweise auch vorgeschlagen, weil man denkt, ja, das werden jetzt halt andere oder Jugendliche oder Kinder auch vorgeschlagen wird. Wer weiß, wie viele Kinder vor diesem TikTok da versauern und am Rumwischen sind. Da würde mich nicht wundern, dass das wirklich so krass populär ist. Und also eine Kleinigkeit habe ich noch, weil es ist ja auch, wo man dann auch gewarnt hat, dass der wilde Roboter, der ist ja eigentlich an die Kinokassen gar nicht so gut angekommen und hat dann einen brutalen Aufschwung gekriegt, weil sie Kids diese Karten gelöst haben für den wilden Roboter, dann sind aber dann in Terrifier gegangen. Also man hat dann gesehen, während Terrifier gestartet ist, sind die Zuschauerzahlen vom wilden Roboter auch stark angestiegen. Also man geht davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist, wo Jugendliche, die dann durch Terrifier 3 geschaut haben.
Pfui, darf ich da sagen.
Ja, wir früher.
Ja, okay, du, ich nicht. So, jetzt wird es schon spannender, gell?
Ja, jetzt wird es spannend. Ich befürchte fast, dass wir den Platz 2 den gleichen Film haben.
Kann gut sein. Vor allem, nachdem du vorhin gesagt hast, das Substance kippt bei dir noch. Ja. Und ja, dann vermutlich. Das heißt aber dann auch, du hast diesen Film gar nicht dabei, den ich jetzt habe.
Okay.
Und ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, ob du den überhaupt gesehen hast. Und zwar Civil War.
Na, habe ich nicht gesehen.
Von Alex Garland und es ist ja eine A24-Produktion, zwar die teuerste bisher, mit der Kirsten Dunst, die eine Fotografin spielt während des amerikanischen Bürgerkriegs. Und zwar nicht der historisch schon mal war, sondern ein neuer. Und das ist vom Stil her so geil gemacht, dass es so eine lockere Art hat dann, oder so eine kalte, lockere Art von ihr zeigt. Sie ist eine Kriegsjournalistin und muss halt dann dadurch ins Geschehen rein mit halt dieser Ruhe, weil sie will ja Fotos einfangen. Sie ist Fotografin und das sieht man gleich am Anfang, da ist so eine Massenschlägerei und sie geht halt dann da durch und dann gibt es irgendwann eine Explosion und sie fotografiert halt dann die Opfer oder das Geschehen halt dann da nochmal ganz in Ruhe. Ist sehr spannend. Die nehmen sich dann sie und ihr Journalistenkollege zur Aufgabe, dass sie nach Washington D.C. fahren, um da den Präsidenten ein letztes Mal zu interviewen, weil die haben schon lange kein Interview mehr gegeben. Und sie sind ein bisschen unter Zeitdruck, weil so wie es ausschaut, wird dieser Bürgerkrieg bald zu Ende gehen. Geiles Ding. Es ist also ein Film, da sitzt du am Ende im Kino und bist einfach sprachlos.
Okay.
Also du bist einfach sprachlos und zwar zum einen, weil du schon wahrscheinlich sehr getroffen bist, wie es ausgeht, und zum anderen, weil du dir denkst, es ist realistisch. Also,
das ist traurig an der Geschichte, oder?
So.
Weil es so realistisch ist.
Ja. Also, es würde niemanden wundern, wenn das in den USA genau so passiert.
Traurig.
Ist aktuell auf Netflix.
Echt?
Ja. Also, sehr, sehr starke Empfehlung. Sehr, sehr gerne reinschauen. Von den expliziten Szenen her ist es eher die Bildsprache, die einen da so ein bisschen fassungslos macht. Aber gerade zum Schluss hin, Wer den Trailer vielleicht gesehen hat und sich denkt, boah, genau das will ich dann nochmal entlang sehen, ja, du hast dann auf jeden Fall deinen Spaß, aber du musst halt auf jeden Fall jedes Ding auch bis zum Ende anschauen. Okay. So, tolle Musik, also tatsächlich den Soundtrack höre ich sehr oft und von den Bildern her ganz, 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 ganz toll. Ihr habt den im Kino gesehen, mit dem Guide. Und der hat ja auch erst vor kurzem gesagt, also das war sein Film des Jahres.
Okay.
Da muss ich auch sagen, war auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Film, den man im Kino hätte sehen sollen. Und wer es eben jetzt nachholen will, kann es tun im Streaming.
Ja, cool. Dann werde ich den jetzt über die Weihnachtstage einmal nachholen, auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt auch nur Gutes gehört, ja. Bin ich gespannt. Ich gleite jetzt einfach über, wenn du fertig bist, weil du die Musik gut fandst. Ich leite jetzt auch zu einem Film über, wo ich die Musik super fand. Und ich habe jetzt da die Platz 1 und 2, ist bei mir so eine Geschichte, sind beides 5 Sterne mit Herzfilme. Und ich habe mich dann entscheiden müssen. Und habe mich entschieden, dass ich gesagt habe, okay, die Fortsetzung lasse ich jetzt halt hinten anstehen und nimm den Film mit der originellsten neuen Idee. Und somit ist Platz 2 bei mir Smile 2.
Mike.
Ich sehe jetzt gerade, das ist Smile 2 ist Platz 2 und Terrifier 3 ist Platz 3. Wow, voll auskattelt.
Oh. Ja, jetzt. Da kann ich ja dann gleich spoilern, das ist mein Platz 1.
Ja, ich hab's fast gedacht. Ja, wow. Also, wo soll ich jetzt da sitzen? Wir haben den im Kino ja miteinander geschaut und ich glaube, wir sind alle mit demselben langen Gesicht aus dem Film raus, weil er uns so überfahren hat mit allem, mit den Bildern, mit dem Sound, mit der schauspielerischen Leistung. Wow. Also so ein dermaßen intensives Erlebnis im Kino habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und das aber für, wie gesagt, die Fortsetzung von einem Mainstream-Horrorfilm. Da wusste ich nochmal, wo ich nochmal reingehe und sage, ja, Film berieselt mich und schau, dass ich eine gute Zeit habe. Die gute Zeit habe ich mir jetzt mal zwar nicht gehabt. Also der Film verlangt da einiges ab. Die Figur von der Skye Riley ist so sympathisch und man merkt ihr eigentlich nur das Beste und ihr geht es einfach nur dreckig. Das ist wie beim ersten Dumbo, da wo der Dumbo 60 Minuten lang nur gefoltert und misshandelt wird und die letzten 3 Minuten hat er noch ein wenig eine gute Zeit. So ist dann da auch nur ohne gute Zeit und sehr intensiver, krasser Film und ja, und kreatives Ding, macht Spaß.
Ja, vor allem die Musik. Also die Musik ist auch ganz toll. Das hat ja Naomi Scott selber gesungen und auch performt. Also es ist ja nicht nur dieses, du hast es jetzt mit Foltern beschrieben, sondern es ist irgendwie alles. Es ist das, was sie da durchlebt. Es ist die Performance, wenn sie dann irgendwas tanzt, singt. Wenn sie dir praktisch die Emotionen zeigt und du so mitfühlst, weil du denkst, boah Mädel, fuck, du tust mir gerade so leid. Das ist für mich sehr erstaunlich, weil, das habe ich ja auch schon mal gesagt, also Smile 1 ist ein guter Film, hat mir aber halt jetzt auch nicht so toll gefallen, weil es halt wieder dieses Psycho-Ding einfach ist. Das ist auch wieder Vollgas-Psycho, aber sie kämpft sie so tapfer durch diesen ganzen Film. Also sie hat Durchhänger und was weiß ich und eine psychische Belastung, aber sie kämpft. Und das finde ich geil. Das finde ich so unglaublich gut. Das hat bei mir auf jeden Fall an die Spitze meiner Liste gereicht.
Sehr schön. Und ich verstehe es momentan nicht wirklich, weil bestimmte Filme, da kommt der Soundtrack nicht raus. Da kann man dann wirklich nur streamen oder so. Ich werde schon die ganze Zeit warten auf eine CD oder Platten oder irgendwas von dem Film, aber da kommt nichts. Also das war so ein Ding, den kann man perfekt vermarkten eben auch mit Soundtrack, weil die halt einfach voll geil sind. Also dann wirklich geile Ohrwürmer dabei. Und ja, bitte her damit. Parker Finn, die ist ja auch schon offiziell, dass die Smile 3 machen. Wir fangen jetzt 2025 an und bitte immer her damit. Nach diesem Ende vom Zwarer haben wir ja jetzt eine ganz andere Dimension von diesem Dämon. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, auf was sie das hinausläuft. Und ob es wirklich dann auch da weitergeht.
Ist aber echt super, super toll. Wer die Chance hat, sich den anzuschauen, macht's das. Also, wir waren ja auch nach dem Kino total begeistert.
Ja, absolut. Ganz, ganz toller Film.
Ja, und du hast den anderen ganz, ganz tollen Film, den ich vorhin schon begeistert auf meiner, was war es, Platz 3 gehabt habe.
Ja, also ist der Substance bei mir auf der 1. Ein Film, bei dem der Subtext Text ist und der haut da sein Message so richtig in die Fresse mit Anschlag, mit fetten Beats und nackte Leiber, schwitzende Körper, absolut eklige Szenen und und dann wirklich ganz tolle schauspielerische Leistungen, eben auch, wie du gesagt hast, von der Demi Moore und der Frau Qualley, ganz, ganz stark. Ein Rausch, ein richtiger Rausch, ein durchgestylter und übersteuerter Wahnsinn, der David Cronenberg in nix noch steht. Diese 2 Stunden oder 2,5 Stunden Laufzeit, die hat man überhaupt nicht kennt, meiner Meinung nach. Das ist wirklich so aus einem Guss und der Film hat so viele Sachen zum Verzeihen und zum Zorn und hat in so vielen Szenen irgendwie so ganz kleine Messages noch mit drin und persifliert bestimmte Personen, ich sag nur den Harvey. Und zeigt eigentlich so auf extreme Art und Weise auf, wo es in der Welt teilweise so schief läuft. Und das macht er gut. Absolut. The Substance, boom.
dass ich den im Kino sehen durfte.
Ja, da bin ich ja voll neidig. Voll neidig.
Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Muss ich ehrlich gestehen, allein die geilen Szenen von der Margaret, wie heißt Squilly?
Quali,
sage ich ja, wie sie dann ihr Pump-It macht.
Ja, das ist halt das Groteske an dem Film. Weil es halt einfach, einerseits ist der Film dann so ästhetisch, ein bisschen erotisch und benutzt eigentlich das, was er anprangert, benutzt er eigentlich. Und dabei haut er das aber dann wieder um die Ohren, wo er dann sagt zu dir als Zuschauer, du machst jetzt gerade überhaupt nichts anderes. Du förderst das ja jetzt eigentlich mit dem, was du da sitzt, hechelnd vorm Film und findest diese
Margaret, oder?
Margaret, genau. Die Margaret Qualley so heiß und Ding. Du machst das ja genauso wie das, was das Problem ist. Du bist Teil des Problems. Und finde ich cool, also ja. Fies.
Ja, also ich glaube, als Fazit so zum Filmjahr 2024 kann man sich nicht wirklich beschweren.
Nein, das war wirklich ein gutes Jahr.
Wobei, ich hätte mir schon gewünscht, dass zumindest meine Best-of-Liste länger gewesen war. Aber für mich war es jetzt eigentlich echt kein Problem, dass ich hier irgendeine Reihenfolge festlege. Und gerade vorne, also es reicht nichts an Smile 2 ran. Ja. Also das hat mir im Kino so gefallen, egal mit wem ich drüber rede oder je mehr ich drüber nachdenke, dann einmal der Soundtrack und was weiß ich. Bombastisch, ganz, ganz toll. Und ja, ich freue mich schon auf 2025 und bin gespannt, was dann da alles kommt.
Ja, ich auch.
Ja, aber auch deine Liste hat mich wieder mal dazu gebracht, dass meine Watchlist ein bisschen länger wird.
Ja, genau so ist es. Und wie gesagt, Leute, ist da draußen, ich habe es jetzt bis jetzt gehört, geht es mit uns konform bei dem, was wir mir sagen, oder geht es ein wenig mit unserem Ranking, oder haben bestimmte Filme komplett an euch vorbeigegangen oder sagt, hey, was ritzen für den Scheiß, der Smile 2 war der größte Müll des Jahres. Wir kommen mit eurem Leben. Haut es uns um die Ohren, ich bin gespannt.
Gut, wenn ihr sagt, Smile 2 ist der größte Müll, kann ich nicht unbedingt so cool damit leben. Ihr hört dann schon was. Passt's auf.
Ja.
Ansonsten schaut bei uns auf Letterboxd drauf. Ich werde die ganzen Links auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken.
Aha.
Und ja, wir freuen uns natürlich auch auf, genau, wie es der Mike schon sagt, eure Tipps, was waren denn eure Rankings in diesem Jahr? Was ist bei euch auf Platz 1? Und ja, dann, Mike, vielen Dank. Hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich zitiere jetzt einen Korbi und sage, es war mir ein inneres Ponyreiten.
Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast.
Oh Scheiße, jetzt muss ich irgendwo einen Blödsinn sagen. Der bist du nicht der von Letterboxdhausen? Keine Ahnung.
Oh Gott.
So weit war jetzt gar nicht. Das macht man immer der Kani. Na ja. Gut. Scheiß doch drauf. Holt euch Letterbox, macht das und dort schön archivieren. Das macht Spaß.
Bis dann.
Ciao. Also, Servus für euch. Habe die Ehre.